Herzlich willkommen. Ich habe bei Runde 5 dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias.
Pass auf! Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gesund und freut euch schon auf das nächste lange Wochenende, das uns bevorsteht.
Ja. Wie geht's, Matthias? Wie ist das Wetter in Gudensberg?
Heute sogar ein bisschen blauer Himmel, bewölkt. Aber ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer relativ wenig. Das Wetter ist in Ordnung. Ich hoffe, am Wochenende wird es auch so. Ne? 1. Ja. Mai. Viele machen ja vielleicht eine Wanderung.
Wanderung?
Macht man das nicht am 1. Mai so?
Weißt, dafür hast du den falschen Gesprächspartner.
Ja, du als Stubenhocker, das macht man am 1. Mai so. Da macht man so eine Maiwanderung.
Ich bin für Wanderung zu osteuropäisch wahrscheinlich.
Ah ja, okay.
Von da, meine Eltern erzählen immer, dass ihr Schulweg eine Wanderung war, ja. Aber darauf haben sie heutzutage definitiv keinen Bock mehr. War noch nie wandern oder so, so ein Zeugs. Warst du schon mal wandern, so richtig? Wandern?
Das letzte Mal in der Schule, glaube ich. Oder vielleicht in der Grundausbildung bei der Polizei. Da musstest du auch mal den einen oder anderen Marsch machen. Aber das war natürlich dann kein klassisches Wandern. Ansonsten bin ich jetzt auch nicht so der Wandersmann. Wenn, dann bin ich doch mal eher eine Runde joggen gegangen. Aber Wandern war jetzt nicht so meins.
Grillen werden wahrscheinlich die meisten. Das ist eigentlich so das, womit ich jetzt so 1. Mai verbinde. Wir grillen zum Beispiel nachher. Ich habe mir hier so einen Elektrogrill gekauft, ja. Anders geht's nicht. Also Holzkohle, da würde ich meine Nachbarn ja verpesten. Und Gas darf ich nicht lagern. Und da freuen wir uns drauf. Und das Wetter spielt zum Glück auch mit, wa?
Ja, hoffen wir es bleibt stabil.
Ja, stabil, so wie die Performance von Sergej Pavlovich, Matthias, denn wir hatten eine UFC Fight Night letztes Wochenende. Allzu viel, muss man dazu sagen, ist nicht passiert. Die allermeisten Augen waren auf Gervonta Davis gegen Ryan Garcia, wenn wir ehrlich sind.
Ach, ich dachte auf Clay Guida.
Da war das nicht vor 2 Wochen?
Echt, so lange ist es schon her?
Das war doch eine Woche davor. Da war Dana White so angepisst danach, weil Clay Guida so getan hat, als ob er zurücktreten will.
Ja.
Da hat Dana White danach gesagt, so im Sinne von, wie dumm kann man eigentlich sein und so weiter. Ja. Letzte UFC Fight Night, wir hatten einmal eine fette Kopfnuss und wir hatten einmal ein brutales Duell im Heavyweight, was ganz anders verlief, als ich erwartet habe tatsächlich. Ansonsten muss ich jetzt eben tatsächlich die Fightcard kurz aufmachen. Ja, nee, das waren eigentlich die besten Dinger, die da passiert sind.
Ja, das waren sozusagen die Highlights. Es waren, glaube ich, auch nicht so viele Kämpfe. Die hatten die eine Prelim-Karte? Ich glaube nicht, ne? Vorkämpfe gab es gar nicht.
Klar, das waren 11 Fights.
Echt?
Klar. Boah,
dann habe ich das gar nicht gesehen.
So kann man natürlich auch so tun, als ob man kein Casual ist und sonst immer die Prelims guckt.
Ich gucke tatsächlich sonst immer die Prelims, aber diesmal habe ich sie nicht geschaut, muss ich zugeben. Aber ich dachte, die hätten keine gehabt. Ich habe im UFC Fight Pass geguckt und dann ist es mir irgendwie entgangen.
Wer übrigens in den Prelims stand, war Mohamed Usman.
Ah, den kennen wir noch von TUF.
Ja, diesen brutalen, immer bös guckenden Bruder von Kamaru Usman. Ja, der hat gewonnen durch Decision. Scheinbar so, also ich habe den Kampf nicht gesehen, bin ich ehrlich, weil das, was ich gehört habe, war jetzt nicht wow, musste gesehen haben. So.
Aber ja, ich bin ehrlich, ich habe es ja eben schon zugegeben, die Prelims sind an mir vorbeigegangen. Aber gut, Main Card, ich denke, wir sollten uns da auf den Kampf von Pavlovich konzentrieren.
Oh ja.
Weil das wird ja der zukünftige Schwergewichtschampion sein.
Denkst du?
Ja. Ja.
Ich meine, Pavlovich ist jetzt 30. Jones ist, glaube ich, Jones ist 36 oder 38, eins von beidem. Stipe ist 40. Und jetzt hast du halt so ein echt, also Pavlovich ist 10 Jahre jünger als Stipe, ne?
Ja, deswegen ist das die Zukunft, ne? Allein des Alters wegen. Kann man nicht vorstellen, dass John Jones oder Stipe, dass die beide noch lange machen. Die werden vielleicht jetzt noch ein, zwei Money-Fights machen. Und dann, werden sie beide die Handschuhe an den Nagel hängen, beziehungsweise auf den Oktagonboden legen. Ja, und wer bleibt dann übrig? Meiner Meinung nach Pavlovic. Wird ein interessanter Kampf zwischen Pavlovic und Cyril Gahn. Da bin ich mal gespannt, weil die beide ja im Stand sehr gut austeilen können. Wobei, glaube ich, die Knockout-Power für Pavlovic spricht. Aber das ist meiner Meinung nach dann die Zukunft.
Knockout-Power ist ja das eine. Das hatte Ngannou auch. Ngannou hat aber im Stand-Up gar keine Chance gegen Cyril Gahn. Null. Ngannou hat gegen Gahn aber gewonnen durch sein Wrestling.
Spektakuläres Ringen.
Ja, sein dagestanisches Sambo, was er da ausgepackt hat. Ne? Und bei Pavlovic, wir haben es letzte Woche gesagt, wir wissen es nicht. Angeblich hat er diesen Wrestling-Background. Ja, angeblich kommt er aus dem Ringen. Aber jetzt gegen Curtis Blaydes. Jetzt werden alle Fragen beantwortet, Matthias. Und wir stellen uns immer noch die gleiche Frage. Was ist dran am Wrestling-Background von Sergei Pavlovic? Ist das vorhanden oder nicht? Er kämpft gegen einen der besten Ringer im Heavyweight und wir wissen es immer noch nicht. Wie hast du den
Einer der besten Ringer der UFC.
Ja.
Ich meine, rein statistisch gesehen hat Curtis Blaydes ja wirklich ja, mit die vorderste Front an Takedowns und allem drum und dran. Aber warum hat er es nicht gemacht in diesem Kampf? Ich weiß es nicht.
Hat sich dich auch überrascht? Ich dachte mir, jetzt wrestle doch mal, jetzt hol doch mal einen Takedown hier. Aber Curtis Blaydes dachte sich, nee, ich will lieber striken. Und dann, als Pavlovic schon so ein paar richtige Bomben verteilt hat, dann ging Curtis Blaydes auf so einen Slow-Motion-Takedown. Ich hatte das Gefühl, das wäre jetzt so ein Panik-Takedown gewesen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Es gibt immer Fighter, McGregor gegen Diaz zum Beispiel damals, die shooten auf so einen Panik-Takedown. Und das Gefühl hatte ich auch bei Curtis Blaydes. Der ist dann auf den Takedown gegangen, als er eigentlich schon halber ausgenockt war. Und das war zu spät.
Aber das war ja nicht das erste Mal, dass Curtis Blaydes so eine Taktik an den Tag gelegt hat. Auch gegen Derek Lewis kann ich mich dran erinnern, wo er dann durch diesen Aufwärtshaken, durch diesen Uppercut so bös K.O. gegangen ist. Auch da hat er erst versucht, im Stand mit Derek Lewis zu arbeiten. Hat da auch gute Treffer gelandet. Wie diesmal gegen Pavlovic übrigens auch. Also er hat durchaus ein, zwei Hände im Ziel gehabt. Und Pavlovic hat auch ein bisschen verlegen geschaut. Also es war nicht schlecht, was Curtis Blaydes gemacht hat. Nur was ich da nicht verstehe, wenn ich doch schon ein, zwei gute Hände im Ziel habe, warum setze ich dann nicht taktisch klug mein Ringen da mit ein? Warum versuche ich dann weiter zu boxen und bin so optimistisch und denke mir, ich kann so einen Top-Striker irgendwann ausnocken? Das ging gegen Derrick Lewis schon in die Hose und diesmal auch wieder.
Bei einer Sache hast du recht. Und zwar, dass Curtis Blaydes eigentlich immer dieses Muster zeigt. Ich erinnere mich da an einen ganz bestimmten Fight. Und das war Curtis Blaydes gegen Mark Hunt. Ich muss mal gucken. Nicht, dass ich das verwechsel, ob die gegeneinander gekämpft haben. Ich glaube, 2018 oder so dürfte das gewesen sein. Ja, stimmt. Am 10. Februar 2018. Damals hat Curtis Blaydes nämlich eine Decision gewonnen. Und da war es genauso. Mark Hunt. Ja, kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr, die jetzt eher so seit McGregor-Khabib-Ära dabei sind. War der härteste Puncher. Das war der kleinwüchsige Francis Ngannou, will man mal sagen.
Ja, ja. Nicht,
also Mark Hunt war ein super kleines Heavyweight.
Ja, und ein extrem starker K1-Fighter. Hat ja in der K1-Zeit, in der Bright-Zeit schon gekämpft. Also schon so eine kleine Legende, kann man sagen.
Aber eine brutale Knockout-Power. Also Mark Hunt, seine Knockout-Power ist wirklich, wirklich saftig gewesen. Und Curtis Blaydes wollte auch striken mit Mark Hunt, mit diesem krassen Knockout-Puncher. Irgendwann hat Curtis Blaydes dann auch so eine richtige Bombe kassiert und dachte sich, oh shit, ich glaube, ich will mit dem doch lieber nicht striken. Und dann hat er halt diese Decision Machine ausgepackt und hat diesen Fight über die Runden bringen können durch sein Wrestling. Ich habe nur das Gefühl, dass vielleicht, ich meine, Curtis Blaydes ist jetzt nicht zu alt oder so, aber früher hat er es geschafft. Der konnte so einen Treffer von Mark Hunt kassieren und konnte umswitchen auf, oh, ich wrestle jetzt lieber. Bei Pavlovic der hat so einen harten Punch kassiert und hat Sternchen gesehen. Ich glaube, er wollte wahrscheinlich dann auf dieses Wrestling tauschen, aber er konnte, es war zu spät. Der hat in 2 Minuten zu viele Treffer kassiert, um sich auf sein Wrestling verlassen zu können. Und das ist brutal. Oder so sehe ich das. Oder schätze die Situation anders ein. Denkst du, er hat gesagt, er will die erste Runde nur ringen und was denkst du?
Nö, ich kann es gut nachvollziehen, was du jetzt gesagt hast. Kann mich der Meinung auch ohne Probleme anschließen. Ich verstehe halt nur nicht, warum macht man sowas? Ich meine, der Ansatz, 1, 2 gute Hände zu treffen, ist ja super. Und er hat ja Pavlovic auch hart getroffen. Das waren ja keine schlechten Hände. Aber dann muss ich doch von der Taktik her so schlau sein und mir vorher schon den Plan zurechtlegen, dass ich sage, pass auf, wenn ich eine harte Hand treffe, dann verlasse ich mich nicht auf mein Boxen, sondern ich mache das, was ich am besten kann. Ich treffe die harte Hand und gehe dann direkt in den Takedown über. Bring ihn zu Boden, mache dann Ground and Pound, mache ihn erstmal müde. Wenn er dann irgendwann wieder aufsteht, kann ich immer noch mit ihm boxen. So schlau muss ich doch sein. Also wenn ich der Trainer gewesen wäre von Curtis Blaydes, der hätte von mir so einen Einlauf bekommen, also da frag nicht nach morgen. Also ja. Ich könnte durchdrehen. Wenn jemand so, ich möchte nicht sagen dumm ist, aber wenn jemand so seine Qualität, den Sieg oder einen besseren Kampf verschenkt. Und natürlich, klar, wir als Flitzpiepen, die jetzt hier am Rechner sitzen und den Podcast aufnehmen, wir haben halt immer leicht reden. Aber wir müssen ja irgendwas reden. Und wir versuchen ja einfach nur, objektiv das wiederzugeben, was wir denken. Um Gottes Willen, Curtis Blaydes ist ein super Fighter. Aber auch wenn ich ihm jetzt persönlich gegenüberstehen würde, ich schwöre bei Gott, ich würde ihn fragen, ey Curtis, warum hast du nach den harten Treffern, die du gelandet hast, nicht den Takedown gesucht? Ich würde ihn das fragen.
Klar, es ist ja eine berechtigte Kritik. Es ist ja jetzt kein Trash-Talk. Du sagst nicht, ey Curtis.
Nein, absolut nicht.
Warum gehst du, weiß nicht, Fettsack immer K.O. oder so, sondern es ist einfach berechtigte Kritik. Der Typ ist ja Wrestler, weißt du?
Ein starker Wrestler.
Ja, aber warum zeigt er das nicht mehr? Das ist die Frage. Ich muss auch dazu sagen, eine Sache ist mir aufgefallen bei Pavlovic. Pavlovic hat immer so ein bisschen präventiv diesen Uppercut geschlagen. Aber der hat ihn richtig geschwungen. Ey, dieser Uppercut von Pavlovic, ja. Der hat nie getroffen, aber das war dieser Derrick Lewis Uppercut, den Curtis Blaydes so hart getroffen hat. Kann natürlich sein, dass das Curtis Blaydes sieht immer diesen heftigen Uppercut am Schwingen. Das heißt, Curtis Blaydes weiß, Alter, ich wurde damals von Derrick Lewis mit so einem Punch ausgenockt und der sieht mir so brutal aus, dieser Uppercut. Ich will da nicht nochmal rein. Glaubst du, vielleicht hat Curtis Blaydes auf diesen richtigen Moment gewartet, als er sich dachte, zack, jetzt kommt kein Uppercut, aber es gab nicht diesen richtigen Moment? Also ich habe nicht gezählt, wie oft Pavlovic jetzt so einen Uppercut geschlagen hat, aber es war ein paar Mal auf jeden Fall.
Vielleicht ist es ja so eine kleine psychische Blockade, dass er gesehen hat, okay, Pavlovic hat diesen Uppercut drauf und ich will jetzt aber nicht wieder mit einem Takedown in so einen Uppercut reinlaufen. Vielleicht hat ihn das etwas ausgebremst, eher und schneller zum Takedown zu gehen. Und dann zum Schluss, als es dann mal versucht hat, war es vielleicht nur noch so ein Verzweiflungstakedown, aber kein effektiver Angriff mehr. Vielleicht hat man das, wenn man so hart, so böse K.O. gegangen ist wie gegen Derrick Lewis, dass du das im Training vielleicht noch umsetzen kannst, aber wenn du dann im Käfig bist, im richtigen Fight und du hast so einen harten Puncher gegenüber, wo du siehst, der kann den Uppercut, der schlägt den auch, vielleicht blockiert dich das in deiner Vorgehensweise. Vielleicht hat er deswegen gezögert und ist nicht so in die Offensive gegangen mit seinen Takedowns, wie wir beide uns das jetzt gewünscht hätten.
Ja, vor allem, er sieht die Dinge nochmal anders. Weißt du, was ich meine? Er sieht die Distanz anders, er weiß besser.
Ja, wir sind ja die Klugscheißer gerade.
Wir sind die Bundestrainer bei einer Fußball-WM, weißt du, die zu Hause vom Fernseher hocken und sagen, warum passt du denn nicht dahin? Und
aber wie du am Anfang oder eben schon gesagt hast, es geht ja jetzt nicht darum, jemanden runterzumachen oder irgendeinen Trash-Talk zu machen, sondern wir sprechen ja einfach nur darüber, woran es unter Umständen gelegen hat, dass jetzt so ein Top-Fighter wie Curtis Blaydes wieder mal gegen einen Striker leider Gottes verloren hat. und sich das wie so ein roter Faden durch seine Karriere zieht. Ist ja auch sehr schade für ihn, ne? Weil er will natürlich auch gerne irgendwann nochmal einen Titelfight haben.
Ist aber auch der Wahnsinn eigentlich, oder? Ihr müsst euch wirklich mal die Bilanz von Curtis Blaydes angucken. Der macht da in der UFC irgendwie, also, okay, das Problem ist, sein UFC-Debüt war Francis Ngannou, ja. Ist natürlich ein unglückliches Los, welches er da gezogen hat. Macht dann aber wieder 4 Siege in Folge. Im Endeffekt 5 Siege und ein No-Contest in Folge. Trifft auf Ngannou, verliert in der ersten Runde. Macht 4 Siege in Folge. Trifft auf Derrick Lewis und wird in der zweiten Runde ausgenockt. Macht jetzt wieder 3 Siege in Folge und verliert gegen Sergej Pavlovic in der ersten Runde.
Das ist der rote Faden, den ich meine.
Aber ja. das ist doch der Wahnsinn, oder? Also, dass Curtis Blaydes jeden besiegen kann, außer diese Knockout-Puncher, denn das sind sie ja. Ne? Wenn du zwischendrin guckst, gegen wen hat er sonst gekämpft und gewonnen? Alexander Volkov, Alistair Overeem, Alexei Oleinik. Das sind nicht diese Knockout-Puncher. Aber Pavlovic, Lewis, Ngannou, die knocken alles und jeden weg. Und das ist der Wahnsinn. Also irgendwie schade, weil er ist ja Top-Level. Das sieht man ja in seiner Bilanz, gegen wen er gewonnen hat. Er hat super gute Siege sich eingefahren. Aber hier ist einfach Endstation für ihn. Nicht unbedingt für immer. Vielleicht, weißt du, was halt auch ein Ding sein kann? Er wird ja viel kritisiert. Ey, du bist so langweilig. Wir wollen deine Kämpfe nicht sehen. Ja. Mit dem Stil kriegst du nie einen Titelkampf.
Ja.
Vielleicht will er halt den Leuten und auch der UFC und Dana was beweisen, was ihm gar nicht mal so gut tut.
Ja, absolut. Absolut realistisch, absolut nachvollziehbar. Und da haben wir es halt wieder. Kämpfe finden halt im Kopf statt.
Ne? Ja.
Vielleicht setzt er sich da selber unter Druck, will den Leuten zeigen, dass er boxen kann, dass er zuschlagen kann.
Ja.
Und der ist ja auch nicht blöd. Das ist ja ein Superkämpfer. Der wird ja auch viele, viele Stunden im Boxring verbringen mit Schwergewichtsboxern. Und ja, und dann kommst du aber trotzdem gegen so einen Russen, der dir dann wieder den Schädel einschlägt. Das ist schon frustrierend. Ich kann schon viele Dinge nachvollziehen, was da passiert bei ihm. Aber blöd natürlich, du wirst halt dann immer nur an zweiter, dritter Stelle sein, aber nie halt der Champion.
So. Matze? Wer sollte jetzt den Jones-Fight kriegen? Stipe oder Pavlovic?
Na, rein sportlich gesehen müsste man eigentlich sagen, obwohl nein, kann man so nicht sagen. Vom Gefühl her hätte ich als erstes natürlich klar Pavlovic gesagt. Auf der anderen Seite, Stipe hat halt über die Jahre hinweg sich einen gewissen Status erarbeitet, sodass man ihm natürlich auch diesen Fight geben könnte. Aber rein von der Gefahr her, denke ich, ist Pavlovic der aktuell stärkere Athlet. Den hat man halt einfach so direkt im Kopf. Ich denke also, dass John Jones besser damit bedient ist, einen etwas gealterten Stipe zu kämpfen, als einen jungen, hungrigen Pavlovic, den ich aktuell stärker oder gefährlicher einschätze als Stipe.
Ja, hast du gut gesagt. Würde ich genauso unterschreiben.
Wenn ich jetzt Pavlovic treffen würde, ja, zum Kaffee trinken im Starbucks oder in irgendeinem anderen Coffeeshop, dann würde ich auch zu ihm sagen, ey, Alter, du hast es verdient, du hast die letzten alle weggebombt. Würde ich aber Stipe treffen, würde ich zu ihm auch sagen, ey, du bist eine Legende, du hast die Stärksten gekämpft. Aus Respekt sollte dir die UFC den Kampf geben gegen John Jones. Also beide haben durchaus ihre Berechtigung, den Kampf zu bekommen. Jedenfalls finde ich das. Und für John Jones finde ich es schlauer, erst Stipe zu kämpfen und dann Pavlovic. Dieser Stipe-Kampf, das wäre halt so ein Legendenkampf, oder?
Ja, es wäre so ein Pay-Per-View-Money-Fight.
Ja, er macht sich halt auch gut auf dem Papier. Und irgendwann, wenn wir dann mal aus dem Business raus sind und man guckt dann Jahre später so auf die Historie, dann hast du den besten Schwergewichtskämpfer und den besten, die Gewichtsklasse drunter, im Light Heavyweight. Und jetzt treffen die Jahre später gegeneinander. Das ist natürlich von der Geschichte her, von der Historie richtig geil. Weil natürlich der, der das später irgendwann sieht, der hat ja nicht mehr diese zeitlichen Abstände dazwischen, dass beide Kämpfer halt schon um einiges gealtert sind, sondern der guckt sich das ja hintereinander alles an und der ist natürlich dann mega begeistert, wenn er so einen Kampf serviert bekommt. Deswegen, wir können nur hoffen, dass dieser Kampf zustande kommt. Ich glaube, richtig offiziell ist er noch nicht, oder?
Nee, irgendwo hapert es schon wieder. Also ja. Irgendwo liegt der Wurm. Leider.
Ja, weil das wäre jetzt halt wichtig. Weil ansonsten wird halt diese Gewichtsklasse weiter aufgehalten. Dann soll Stipe sagen, ich trete zurück. Das war's. Oder sie sollen halt den Kampf machen. Von mir aus für beide der letzte Fight. Und danach geht's mit Cyril Gane und Pavlovic weiter. Keine Ahnung, aber da muss jetzt was passieren. Also bitte lasst uns nicht mehr so lange in der Warteschleife.
So. Dann haben wir ebenfalls eine kommende UFC Fight Night. Song Yadong gegen Ricky Simon ist das Main Event dieser UFC Fight Night. Co-Main Event Caio Braulio gegen Michael Oleksiychuk. Und wir haben ebenfalls eine schweizerdeutsche Beteiligung. Stefanie Egger kämpft auch mal wieder. Sie kommt also, ich muss noch eine Sache erwähnen. Warum erwähne ich denn eigentlich immer Stefanie Egger, aber zum Beispiel nicht Volkan Özdemir? Der Unterschied ist, Stefanie Egger spricht Deutsch. Volkan Özdemir habe ich schon mal persönlich getroffen. Legendäre Fight Night in Prag, die schon viel zu lange nicht mehr in Runde 5 erwähnt worden ist übrigens.
Ja, danke schön, dass du es mal wieder gemacht hast.
Der konnte, das Einzige, was er auf Deutsch sagen konnte, war, ich kann kein Deutsch, ich kann nur Französisch. Dementsprechend, Stefanie Egger, ganz kuriose Geschichte auch, diese eine Fight. Ich habe tatsächlich vergessen, ob das ihr Sieg war. Ich glaube, das war ihre Niederlage. Sie hat verloren durch Tap-Out, aber niemand hat diesen Tap-Out gesehen. Da gab es einen Videobeweis in der UFC, 3, 4 verschiedene Kamerawinkel. Niemand hat diesen Tap-Out gesehen. Niemand hat das Abgeklopfe gesehen, aber dementsprechend. Selbst Leute, die befragt worden sind, haben gesagt, sie können es nicht mit Garantie sagen. Sie haben es nicht wirklich gesehen. Eine so kuriose Geschichte, hörst du auch echt selten eigentlich. Main Event verspricht eigentlich, ja, geile Action. Ich denke, dieser Fight wird hauptsächlich geile Action, bei den vielen Fans leider ein bisschen unter dem Radar, sage ich mal.
Absolut. Ich denke, es wird eine Fight Night sein, die keine hohe Einschaltquoten hier in Deutschland erzielen wird.
Ja. Aber wir haben ja die Woche darauf, Matthias, boah, da freue ich mich richtig drauf. Weißt du ja, eigentlich, wie gehypt ich auf Henry Cejudo bin? Ich bin so ein richtiger Fanboy die letzten Tage sogar.
Ja, ich schon immer. Ich halte ihn für einen absoluten Superkämpfer und ich bin mega gespannt auf sein Comeback. Ich freue mich riesig über sein Comeback. Eine absolute Erfolgsstory und ich bin da auch genauso gehypt wie du. Aber das werden wir natürlich dann verschieben auf unseren nächsten Podcast, wo wir dann da natürlich intensiv drüber sprechen werden. Aber am vergangenen Wochenende hatten wir ja einen Boxkampf, auf den unheimlich viele sehr gehypt waren. Ich habe gerade heute Morgen beim Zähneputzen dein YouTube-Video dazu geschaut.
Ja.
Und ja, interessante Zahlen. 1,2 Millionen Pay-Per-Views ist schon eine ordentliche Zahl.
Ja, macht im Boxen eigentlich kaum einer. Vor allem bei einem $85-Preis.
Ja.
Das ist ja das Wahnsinnige.
Ich kann mich daran erinnern, damals beim Kampf Jose Aldo gegen Conor war ich in Miami.
Das ist doch dein Kumpel, ja, ja.
Genau. Und ey, Petro, ich muss unbedingt den Fight sehen. Okay, dann hat er das gekauft, ne? Und hat dann auch gestöhnt, weil damals hat der Conor-Kampf schon 80, 85 Euro oder Dollar oder was gekostet.
Ja, ja, ja.
Und naja, dann habe ich ihm gesagt, du, das wird ein Mega-Kampf. Ne? Entspann dich, Petro, das wird richtig geil. Ja, wie es dann ausgegangen ist, wissen wir. Die $85 waren innerhalb kürzester Zeit pulverisiert. Ja, so ist es manchmal.
Aber für dich war es ja der Wahnsinn, weißt du? Du bist ja wahrscheinlich ausgerastet.
Ja, ich bin komplett ausgerastet. Ja, ich musste ja auch die $85 nicht bezahlen. Oder $80, wie auch immer. klar hatten wir auch noch andere Kämpfe auf der Karte. Aber wenn halt Conor kämpft, dann guckt halt alles auf diesen einen Kampf. Ne? Aber Gut, es ist natürlich auch nur Spaß. Natürlich haben wir uns gefreut, aber ja, in diesem Kampf jetzt war es ähnlich vom Preis her. Die Amerikaner zahlen anscheinend diese Summe. Wir in Deutschland haben es etwas günstiger gehabt. Wir lagen also knapp über 20 Euro hier in Deutschland.
Nee, unter 20, oder?
Oh, nee, ich habe über 20 bezahlt.
Habe ich nicht. $20, sind das nicht irgendwie 18 Euro? 20
Wo habe ich
Dollar
denn dann mehr
sind
bezahlt?
Euro. 18 Euro sind 20. Ja, warte, ich weiß nicht, bei welcher komischen Bank du bist.
Dann stand da $21 noch was oder was, ne? Statt Euro.
Nee, bei mir, ich habe $20. Warte, ich gehe mal auf ING. Ich bin ING-Kunde.
Bei mir war es noch mehr.
Ja, hast du über meinen Link gekauft? Ja,
Nein.
das ist dein Fehler. Siehst du?
Aha.
Wer ist selber schuld?
Ja, ich habe mir gedacht, die Kohle gönne ich ihm nicht.
Guck, 18,28 € habe ich bezahlt und 36 Cent ging an die DiBa, weil es ein Auslandsgeld ist, weil es Dollar ist.
Ich habe mehr bezahlt, aber ich gucke gerade, wo
Das,
meine.
Matthias, das kommt davon, wenn man mir meine $2 nicht gegönnt hat. Pech.
Ja,
Das ist Pech.
die
Vielleicht lernst du einfach mal
Zahlung
draus.
berechtigt.
Vielleicht lernst du einfach mal draus fürs nächste Mal.
Definitiv. Ja, okay, das haben wir
Ja.
dahingestellt. Ja, was sagst du zum Kampf?
Ja,
Mega
geil.
erfolgreich,
Ja,
die Boxszene.
Big Fight Feeling, oder? Hast du auch so das Gefühl gehabt, boah, jetzt sehen wir sowas richtig Großes.
Ja, war mega, war gut. War jetzt auch ein guter Fight, wie ich finde.
Ja, durchaus.
Die Voraussetzungen, die haben mir halt nicht so gut gefallen, dass man Ryan Garcia da dieses Gewichtsstopp eingebaut
Ja.
hat. Das fand ich halt ein bisschen unglücklich, weil ich habe ja auch schon so ja, Diätphasen gehabt, so Dehydrationsphasen und das schränkt dich schon sehr stark von deiner Leistungsfähigkeit her ein.
Das Krasse ist ja, er muss ja sein Gewicht cutten. Und normalerweise, wenn Fighter ihren Weight Cut machen, dann regenerieren sie. Die einen trinken Elektrolyte, die anderen gönnen sich heimlich in Australien eine Infusion, heißt es. Und sie sind dann aber wieder bei 100%. Ne?
Ja.
Was bei Ryan Garcia gemacht worden ist, war, du machst einen Weight Cut, du regenerierst, aber nur bis 60%, dann ist Schluss. So kann man das eigentlich formulieren, oder?
Ja, das trifft es von der Beschreibung her eigentlich schon ganz gut. Auf alle Fälle schon, meiner Meinung nach, ein schwerwiegender Nachteil für Garcia. Aber am Ende des Tages wird natürlich dann jeder Zuschauer und Davis-Fan sagen, ja, Moment mal. Das wusste er vorher. Er hat den Vertrag unterschrieben, selbst schuld.
Hat Ryan Garcia übrigens selber auch gesagt. Ryan Garcia sagt auch, ey, ich war ein bisschen kaputt, ich war ein bisschen müde. Ich will mich aber nicht rausreden, ich habe den Vertrag unterschrieben, es ist meine Schuld. Ja, McGregor hat auch diese Rehydration Clause kritisiert. Alles in einem, guter Fight. Ich war nur ein bisschen überrascht beim Knockout. Ich hab den nicht gesehen. Ich habe diesen
Ich auch
Knockout.
nicht. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Ja, und dann kniet er sich dahin und ich dachte mir, ja, was war denn jetzt?
Ja.
Der steht da bestimmt auf und dann Fight vorbei. Ich dachte so, hä? Was ist jetzt los? Aber dann gab es die Wiederholung und verschiedene Winkel und hast du nicht gesehen und dann war eigentlich schon klar, dass Ryan Garcia da nicht weitermachen konnte. Aber trotzdem geiler Fight. Ich finde, da haben sich $20 auch mal gelohnt. Ich sag dir ehrlich, wo ist denn der Unterschied? Zahle ich jetzt 19 Euro für so ein Pay-Per-View oder aktiviere ich für einen Monat meine DAZN und ich bezahle 30 Euro dann? Weißt du, was ich meine? Da ist man bei Pay-Per-Views besser beraten. Ich bin ehrlich, wenn ich nur UFC-Fan wäre, ich wäre auch kein DAZN-Kunde. Also, ich hätte mir einen UFC-Fight Pass geholt, weil der billiger ist. Weißt du? Deshalb, ich finde diese Pay-Per-View-Kritik prinzipiell angemessen, aber nur, wenn sich diese Pay-Per-Views so krass summieren im Monat. Also hier ein Pay-Per-View, da ein Pay-Per-View. Weißt du, was ich meine? Oder was die
Ja,
UFC.
wird man immer drüber streiten können. Ne, jeder hat halt eine andere Betrachtungsweise auf Geld, das er ausgibt. Jemand, der sich nicht so intensiv für den Boxsport interessiert, der wird sagen, so teuer für den Scheiß gebe ich das Geld nicht aus. Für jemanden, der Boxfan ist, der gibt halt das Geld aus. Das ist aber in allen Lebenslagen so. Wenn du gerne Fahrrad fährst und viel Fahrrad fährst, dann gibst du auch sehr gerne viel Geld für ein Fahrrad aus und dann nutzt du das natürlich oder für einen Fernseher. Ich gucke sehr gerne Fernsehen, ich gucke sehr gerne Sport. Ich habe einen großen, teuren Fernseher. Ich bin also auch bereit, dafür das Geld auszugeben. Jemand, der weniger Fernsehen schaut, vielleicht einmal die Woche so eine Talkshow, ja, was will der mit einem großen Fernseher? Der wird sagen, ja, der Bottrop hat ja nicht mehr alle. Was hat der so eine große Glotze stehen? Also es liegt immer im Auge des Betrachters, was einem etwas wert ist. Und ja, für mich ist halt Sport wichtig. Man könnte fast sagen, essentiell. Ich liebe es halt. Andere sagen sich, ja, für die 20 € gehe ich lieber ins Kino. Kann ich nachvollziehen.
Also,
Muss jeder für sich entscheiden,
du bist
ne?
ja auch vom Beruf Sportler. Also, Bodybuilding ist ja Sport. Oder würdest du sagen, als du Profi-Bodybuilder warst, hättest du gesagt, du warst Profi-Sportler?
Ja, ich war schon Profisportler, wobei man das hier ein bisschen begrenzen muss, dass das Bodybuilding allein nicht ausreicht, um dein Leben damit zu finanzieren. Genauso wie mit dem Kampfsport. Ne? Egal wie intensiv ich das gemacht habe, es ist schwierig, damit sein Leben zu finanzieren, so dass du als Bodybuilder halt auf Nebeneinkünfte angewiesen bist, wie zum Beispiel YouTube oder irgendwelche Sponsoren. Bei vielen Kampfsportlern ist es ähnlich. Wir haben halt auch hier nur wenige Kampfsportler, die ihren Lebensunterhalt davon bezahlen können. Wie viele Boxer, wie viele MMA-Fighter haben wir auf der Welt, die nebenbei auch noch arbeiten gehen müssen und trotzdem Profi-Wettkämpfe machen? Siehe Real of MMA zum Beispiel. Da haben wir auch Profikämpfe, tolle Fighter, aber die wenigsten davon können ja vom MMA-Sport leben. Die meisten müssen ja relativ normal noch arbeiten gehen.
Da hast du recht.
Also Profi ist nicht gleich Profi, das möchte ich damit sagen, ne?
Absolut, absolut. Gut. Matze, was machen wir jetzt?
Ja, warst du schon für heute?
Haben wir noch was? Ich glaube nicht, oder?
Nee, nee.
Was ist denn bei dir so passiert am Wochenende? Hast du irgendwen wieder getroffen? Warst du unterwegs? Warst du auf dem Wettbewerb?
Ich war auf einem Wettkampf, ja. Das ist halt so leider mit meinem Job verbunden, dass wenn du Wettkampfathleten betreust, du natürlich auch auf den einen oder anderen Wettkampf fahren musst. Früher habe ich das noch mal ein bisschen mehr Herzblut gemacht. Da war ich halt so einen ganzen Tag auf so einem Wettkampf, sei es jetzt beim Kickboxen oder beim Bodybuilding. Das geht ja dann schon früh am Morgen los mit Wiegen und Messen und Registrieren und dann geht das gegen Mittag dann mit den Kämpfen los. Das zieht sich über den ganzen Tag bis meistens auch in den späten Abend rein. Das hat mich früher nicht gejuckt. Da habe ich in so einer Halle auf dem Boden gelegen und habe halt gedacht, okay, ne, geil. Jetzt mittlerweile, wo ich Familie habe, wo du Kinder hast, da stehst du dann schon mal in so einer Halle und denkst dir, Alter, jetzt noch die 100. Kickbox-Klasse, noch die 150. Bodybuilding-Klasse und der Wettkampf zieht sich hin. Und du vermisst dann schon ein bisschen den freien Sonntag oder das Wochenende, den freien Samstag mit deiner Familie. Das macht es für mich mittlerweile als Trainer ein bisschen schwieriger. Und deswegen habe ich natürlich auch die Wettkampfathleten, die ich betreue, schon stark reduziert. Das ist jetzt mittlerweile noch ein kleiner Kreis an Wettkampfathleten. Und der Hauptaufgabenbereich liegt mittlerweile halt einfach mit der Betreuung, mit dem Coaching von Freizeit- und Hobbysportlern.
Aber du gibst natürlich trotzdem noch, also selbst wenn du jetzt nicht mehr ganz so viel Bock hast, du gibst da 100%, ne?
Absolut,
Nicht,
natürlich.
dass du denkst, komm, wenn der jetzt nicht weit kommt, dann sind wir schneller zu Hause.
Nein, nein. Du willst natürlich als Trainer erfolgreich sein, keine
Ja.
Frage. Um Gottes Willen, so ist es nicht. Und natürlich, ich bin ja auch noch mit Herzblut dabei und es macht mir auch Spaß. Nur jetzt musst du halt das in Balance bringen mit Familie und Kind. Und natürlich willst du auch gerne mit deinem Kind zusammen sein. Ich sage halt, das macht es halt nur einfach etwas schwieriger für mich. Und dann bist du halt schon traurig, wenn du 17, 18 Tage am Stück arbeitest. Deswegen freue ich mich wie Bolle auf das Wochenende jetzt, langes Wochenende, Zeit mit der Familie, Zeit mit den Kindern was machen und ja, dann UFC schauen, ohne dass du am nächsten Morgen total verpennt auf irgendeinen Wettkampf fahren musst. Das ist schon ganz schön. Und bei
Ja.
mir sind es natürlich viele Wochenenden, die ich arbeiten muss, durch die Seminare, durch Wheel of MMA, durch Bodybuilding-Moderationen, durch die Wettkampfathleten. Da freut man sich schon mal über ein freies Wochenende.
Ich würde aber schätzen, Matthias, das musst du nicht beantworten oder so. Aber ich frage mich, warum? Ich glaube, also das musst du nicht beantworten. Ich glaube aber nicht, dass du es ja monetär nötig hättest.
Weißt Nein. Du? Nein, die Wettkampfathleten, ich könnte natürlich auch von den Freizeit- und Hobbysportlern sehr gut leben. Und das Fitnessstudio läuft ja auch gut. Aber es ist halt einfach so eine Leidenschaft. Ich finde es halt schon geil, da die Leute zu betreuen, am Boxring zu stehen oder an der Kampffläche oder an der Bodybuilding-Bühne. Das ist schon ein Stück Herzblut, ne? Das
Leidenschaft
ist schon auch, eine tolle ja. Sache, eine Leidenschaft. Aber das hat nichts mit der Kohle zu tun. Das rechnet sich hin und vorne nicht. Was willst du da an Geld nehmen, wenn du so ein komplettes Wochenende bei so einem Wettkampf bist?
Ja, da verfährst du ja mehr.
Das ist, naja, nein, klar. Das könnte doch keiner bezahlen. Also das machst du wirklich nur aus Leidenschaft, weil du halt einfach Bock drauf hast. Und ich schaue gerne Wettkämpfe. Ich liebe Sport. Ich liebe Bodybuilding-Wettkämpfe. Und das muss jetzt nicht der Mr. Olympia sein in Las Vegas. Das können auch kleine Landesmeisterschaften sein. Und genauso ist es beim Kampfsport. Ich mag die großen Veranstaltungen von der UFC. Waren wir auch schon gemeinsam mittlerweile, was ja, super schön war.
Ja, müssen wir echt nochmal machen. Nicht London, aber Paris oder so.
Ja, lieben gerne.
Das war schön. Dabei, aber, ne? Aber einen Tag früher.
Ja, genau.
Wir reisen einen Tag früher an.
Ja. Aber ich liebe auch die kleinen Wettkämpfe. So eine kleine Kickbox-Veranstaltung in so einer gammeligen Halle. Einfach geil.
Das hat auch seinen ganz eigenen Charme.
Ja, mittendrin statt nur dabei. Und auch zu solchen Veranstaltungen fahre ich sehr gerne. Deswegen alles super. Es macht mir halt einfach Spaß. Und da sind wir halt wieder bei der Sache, die wir eben angesprochen haben, wie mit dem Geld. Ist einfach eine Frage dessen, für was man sich halt interessiert, was man liebt, für was man brennt, was seine Leidenschaft ist. Ne? Ich meine, die wenigsten werden es nachvollziehen können, dass so ein Kampfgeist den ganzen Tag im Internet ist, sich alle Interviews anschaut und. Gut, klar, bei uns ist auf der einen Seite Job, keine Frage, wir verdienen auch unser Geld damit. Aber es ist auch nicht eine ganz tiefe Liebe und Leidenschaft, die wir damit reinbringen. Ja. Weil wenn du die ganzen Stunden gegenrechnest, also für den Stundenlohn würde keiner da draußen arbeiten. Da sind wir weit unter dem Mindestlohn.
Ich sag dir ganz ehrlich, das Ganze ist ja, also ich habe angefangen, damit Geld zu verdienen, weil ich es ja einfach gemacht habe. Und die Motivation dahinter war jetzt nicht, hier die fette Kohle zu machen, sondern es ist halt so ein schöner Nebeneffekt, sag ich mal. Weißt du? Das heißt, ich sag das immer wieder den Leuten, ich habe 2 Jahre lang, ich habe wöchentlich Videos hochgeladen, die hatten 20 Klicks, keine Sau hat meine Videos gesehen. Ich habe aber durchgezogen. Und dann im Endeffekt belohnt werden von, in meinen Augen eben zum Beispiel von Gott belohnt werden oder so. Das ist einfach ein positiver Nebeneffekt. Du hast ja auch jetzt nicht mit Pumpen angefangen, weil du dachtest, irgendwann schüttel ich Arnold Schwarzenegger die Hand und fahr Taxi mit Ralf Möller, sondern weil du dachtest, hey, das macht Spaß, ich habe da Bock drauf, ich sehe dadurch gut aus oder was weiß ich.
Absolut.
Und deshalb, das sind einfach, ja, das, man hat quasi mehr oder weniger sein Hobby zum Beruf gemacht. Klar, frisst es viel Zeit. Ich habe kein Social Media ohne UFC. Egal wo. Also ich mache Instagram auch auf meinem privaten Account. Ich bin vollgeballert mit UFC. Facebook, bam, UFC. Hauptsächlich UFC und nicht kleinere Veranstalter, ist klar. Aber das ist hauptsächlich mein Social Media Kosmos oder mein Alltag besteht aus diesem Sport. Und klar ist die Nettoarbeit an sich, wo ich wirklich sage, ich sitze jetzt vorm PC, ich mache jetzt mein Video, ich nehme jetzt auf, ist nicht allzu viel. Ich habe jetzt nicht die heftigst aufwendigsten Videos aller Zeiten, ne? Mhm. Aber man beschäftigt sich trotzdem den ganzen Tag damit. Das stimmt schon.
Ja, gut. Es ist ein extremer Zeitaufwand und wie du schon sagst, die meisten Erfolgsgeschichten oder viele Erfolgsgeschichten entstehen nicht mit der Motivation, Geld zu verdienen.
Ja, weil
sie entstehen aus einer Leidenschaft und aus einer Liebe. Ne? Das ist wie bei mir mit einem Trainerjob. Ich habe vor 30 Jahren angefangen oder vor über 30 Jahren angefangen, als Trainer zu arbeiten. Aber ich bin nie davon ausgegangen, dass ich mal 30 Jahre später eine Familie damit ernähre, ein Haus damit abbezahle und ein großes Auto damit fahre. Das war nie das Ziel. Ich habe als Trainer gearbeitet, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil ich es geliebt habe. Hm?
Ich denke auch, wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht, ich nehme mal als Beispiel eben YouTube, wäre meine Motivation gewesen, dickes Business, hier Kampfgeist Nummer 1 weltweit, so. Ich mache das 2 Jahre und meine Videos haben immer noch 20 Klicks. Ich hätte es ja niemals 2 Jahre gemacht. Weißt du? Mir hat ein Kommentar gereicht, der sagt, hey, cooles Video. Ich sehe das so und so. Und ich dachte mir, geil, ein Typ hat es gefeiert. Ey, wenigstens einer, der sagt, cool. Der sich das angehört hat, der sich die Zeit genommen hat, hat mir gereicht. Ich musste da nicht viel Geld machen. Also ich, trotzdem ist man natürlich dankbar für die Dinge, die einem ermöglicht werden. Es ist auch geil, damit Geld zu verdienen.
Ne? Natürlich.
Es ist ja nichts Lästiges oder so, sondern klar, ich verdiene auch gerne Geld damit. Aber they only see the glory, not the story. Das ist bei vielen Sachen tatsächlich so. Ich will mich auch nicht beschweren. Klar habe ich es auch leichter als viele andere. Jetzt, ne, bin ich ehrlich. Ich habe es viel leichter, Geld zu verdienen, als jemand, der einen wirklich ehrwürdigen Beruf hat, wie zum Beispiel ein Pfleger oder sowas. Aber was soll ich denn mal? Soll ich jetzt sagen, nee, dann will ich gar nichts mehr verdienen? Ist ja auch, bringt ja auch keinem was.
Ja, leicht ist immer relativ. Ne? Ich denke, die Arbeitszeit, die du investierst, die Fähigkeiten, die man mitbringen muss, das Engagement und alles, das ist schon sehr viel. Und dazu ist auch nicht jeder bereit, das alles zu tun, was du machst. Vielleicht könnte man sagen, von der moralisch-ethischen Seite ist natürlich der Krankenpfleger, die Arzthelferin, die Krankenschwester oder wie auch immer, hat die vielleicht mehr Anerkennung und Respekt verdient. Aber im Umkehrschluss, vielleicht gibt es da draußen einen Polizist, einen Feuerwehrmann, eine Krankenschwester, einen Pfleger oder was auch immer, der durch deine Videos ja auch Freude bekommt, dem du Glücksmomente geben kannst, ne? Oder auch durch einen Podcast. Und dann geben wir etwas zurück, was ja dann wieder im Einklang ist für diejenigen, sodass die sagen, ey, Moment mal, ich bin froh, dass der Kampfgeist kein Krankenpfleger ist, sondern diese Videos macht, weil du halt anderen damit eine Freude machst, die wiederum in irgendwelchen Berufen arbeiten. Das heißt, alles schließt sich irgendwo in Kreis oder in einem Kreis. Und deswegen sollten wir auch immer dankbar sein für jeden, der irgendwelche Aufgaben wahrnimmt. Deswegen ist auch jeder Mensch gleich wertvoll.
Ja, absolut, absolut. Ne?
Der Mann, der morgens deine Mülltonne leert, der den Müll abholt an deiner Haustür, der ist genauso wertzuschätzen wie vielleicht der Arzt, zu dem du gehst, weil du irgendwo einen Pickel am Arsch hast.
Ja, absolut.
Denn wenn wir diese Leute nicht hätten, die zum Beispiel den Müll entsorgen, wie würde es auf unserer Welt aussehen? Wer will es denn machen? Ne? Und deswegen immer bei allen Menschen, die dir gegenübertreten, das auch mit einer gewissen Wertschätzung. Egal, ob es jetzt der berühmte YouTuber, Kampfgeist ist, der Müllmann, die Putzfrau, die Reinigungskraft, die Arzthelferin oder. Ich denke, jeder, der seinen Beitrag für diese Gesellschaft leistet, hat absoluten Respekt verdient, egal welche Arbeit er da wahrnimmt, oder?
Das hast du schön gesagt, Matthias. Und ich denke, ein besseres Schlusswort als das könnte es gar nicht geben, oder?
Ich denke, deshalb, das ist ein schönes Schlusswort.
Deshalb,
und das ist eins, was absolut von Herzen kommt.
Ja.
Und egal, wer bei mir vor der Tür steht, ob es der Müllmann ist, der Postbote oder ob es der Kampfgeist MMA ist, ich denke, jedem Menschen sollte man dementsprechend Respekt entgegenbringen. Und dann läuft so alles rund auf unserer Welt.
Ja, das ist wichtig. Und was mir sehr wichtig ist, ist Dankbarkeit. Ey, man muss dankbar sein, auch für die kleinsten Dinge, ja. Ohne Scheiß. Das Wichtigste bei mir ist immer Dankbarkeit. Ich sag zu den Leuten wie jedem Furz Danke. Aber es ist wichtig, Dinge wertzuschätzen, die für einen getan werden. Und wenn das wirklich nur eine absolute. Seid dankbar und es kommt zurück. Oder seid einfach gute Menschen und es kommt zurück. Aber.
Ich glaube auch daran. Ich glaube fest daran, wer Gutes gibt, dem wird auch Gutes widerfahren. Und ich weiß, dass da viele dagegen sprechen und sagen, ey, Botthoff, das ist Bullshit, was du da erzählst. Aber das ist meine Philosophie und ich will daran glauben. Ich will daran festhalten. Ich möchte, dass wenn ich anderen Menschen mit Respekt gegenübertrete, dass die das mir gegenüber auch machen und meiner Familie, meinen Kindern. Und ich versuche das auch hier im Kindertraining meinen Schülern zu vermitteln, dass es ganz ganz wichtige Elemente sind, dankbar zu sein, demütig zu sein, Respekt anderen Menschen gegenüber zu haben. Ich glaube, ja, das sind ganz, ganz wichtige Tugenden, die sollten wir haben. Und deswegen, ich bin auch absolut demütig und dankbar für jeden, der sich den Podcast anhört, der sich unser Geschwätz anhört, der unsere YouTube-Videos anklickt oder der mit mir zusammenarbeitet, mich als Trainer respektiert und akzeptiert und dafür Geld bezahlt. Das ist alles super und da kann man sich immer nur wiederholen. Herzlichen Dank dafür.
So sieht's aus, Matthias. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Ja, das Schlusswort, das gehört, also der Satz gehört dazu, das Schlusswort, das gehört natürlich trotzdem dir.
Ja, vielen Dank, weiß ich zu schätzen. Der Respekt vorm Alter. Aber ich glaube, wir hatten eben schon ein paar schöne Schlusswörter und deswegen müssen wir da gar nicht so weit ausholen. Ich wünsche euch ein erholsames, langes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein langes Wochenende. Ansonsten solltet ihr am Wochenende arbeiten müssen. Haltet die Ohren steif, bleibt stabil und wir hören uns sehr gerne wieder nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge mit dem Carsten und mir. Und dann wird es eine richtig geile Folge, weil dann müssen wir über ein absolutes Mega-Comeback sprechen. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.